Ja, zunächst darf ich euch noch mal alle ganz herzlich grüßen, wo ich es bisher versäumt habe, und uns natürlich allen auch wieder eine gesegnete Gemeinschaft wünsche mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort und auch natürlich Gemeinschaft untereinander. Ja, wir machen Fortsetzung, Jakobusbrief. Und heute steht der Text an, der uns wiedergegeben ist im zweiten Kapitel. Und zwar sind es die Verse 1 bis 13, ja, Jakobus 2, die Verse 1 bis 13. Und in diesen Versen 1 bis 13 aus dem zweiten Kapitel geht es jetzt in einem, ja, man möchte mal sagen, in einem weiteren Glaubenstest darum, wie wir in der Gemeinde mit sozialen Unterschieden umgehen, wie wir auf soziale Unterschiede in der Gemeinde reagieren. Denn Jakobus wusste, dass in den vielen Gemeinden im damaligen großen römischen Reich es sehr große soziale Unterschiede gab. Ja, da gab es einen Barnabas, der konnte mal ganz locker auf Zypern einen Acker verkaufen, ohne dass er zu einem Sozialfall wurde. Er hatte vielleicht noch 3, 4 weitere Äcker, was wissen wir? Und dann gab es andere in der Gemeinde in Jerusalem, tja, die wussten nicht, ob sie abends ihre Familie noch halbwegs versorgen konnten. Und jetzt ist natürlich da die Frage, wie reagieren wir auf solche sozialen, auf solche krassen sozialen Unterschiede? Und das ist die erste wichtige Frage, die sich Jakobus stellt und die er vor allen Dingen auch an uns stellt. Diese erste Frage, wie gehen wir in der Gemeinde miteinander um? Und dazu wollen wir zunächst mal diese ersten 7 Verse betrachten aus diesem Textabschnitt, aus Jakobus 2, also zunächst mal die ersten 7 Verse, wo es da speziell um diese Frage geht, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen. Und da schreibt Jakobus Folgendes: Liebe Brüder, haltet nicht dafür, dass der Glaube an Jesum Christum, unseren Herrn, der Herrlichkeit ansehender Person leide. Denn so in eure Versammlung ein Mann mit einem goldenen Ring und mit einem herrlichen Kleid käme, aber auch ein Armer in einem unsauberen Kleide, und ihr würdet auf den sehen, der das herrliche Kleid trägt, und zu ihm sprechen: Setze du dich hierher aufs Weste, und zu dem Armen steh du dort, oder setze dich hier zu meinen Füßen. Ist es recht, dass ihr solchen Unterschied bei euch selbst macht und richtet nach argen Gedanken? Hört zu, meine lieben Geschwister. Hat nicht Gott erwählt die Armen auf dieser Welt, die am Glauben reich sind und Erben des Reiches, welches er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre getan. Sie sind nicht die Reichen diejenigen, die Gewalt an euch üben und ziehen euch vor Gericht? Verlästern sie nicht den guten Namen, nach dem ihr genannt seid? Also zunächst mal diese ersten 7 Verse, diese Frage, wie gehen wir also miteinander in der Gemeinde um? Es ging einmal um folgende Frage: Wer hat bei einem Herzinfarkt die besseren Überlebenschancen? Ein topmodern gekleideter, gut aussehender Manager oder ein übelriechender, schäbig gekleideter und aussehender Obdachloser? Und diese Frage, die wollte man einfach einmal austesten, und zwar hat man das in der Tat getan, und zwar in der Fußgängerzone einer Stadt im Ruhrgebiet. Da war also ein Mann, lange Haare, zotteliger Bart, schäbige Kleidung, roch nach Alkohol. Und er ging dann diese Fußgängerzone entlang und fasste sich plötzlich an die Brust und sackte zusammen. Und dann hat man gesehen, dieses Team hat dann gesehen, ja, wie die einzelnen Menschen da reagiert haben. Und sie sind fast alle vorbeigegangen. Gut, man ist mal kurz stehen geblieben, aber dann ist man weitergegangen. Und hinterher hat man sie interviewt, warum sie denn diesem Mann nicht geholfen haben. Da kamen natürlich die unterschiedlichsten Antworten zutage. Der eine sagte, ich dachte, der wäre sturzbetrunken. Und der nächste hat gesagt, ich war mir nicht ganz sicher, ob der mich vielleicht überfallen will und so weiter und so weiter. Nur eine einzige Person von den Unzähligen, die da vorbeigingen, ist auf diesen Mann zugegangen, hat ihn gefragt, was los ist und ob er Hilfe braucht. So, und jetzt hat man die Gegenprobe gemacht. Derselbe Mann, aber ein völlig anderes Outfit. Der bekam also jetzt einen wunderschönen, feinen Anzug angezogen, die Haare ordentlich frisiert, der Bart ebenfalls, nicht wahrscheinlich Parfüm von Armani wurde ihm aufgelegt. Und dann bekam er noch eine teure Uhr und auch noch einen kostbaren Fingerring, einen Aktenkoffer und ein Smartphone in der Hand. Also derselbe Mann, äußerlich aber eben ganz anders. Und nach ungefähr anderthalb Stunden ging der wieder diese Fußgängerzone entlang, fasste sich wieder an die Brust und sackte wieder zusammen. Und kaum, dass man den Eindruck hatte, dass dieser Mann also sich da unwohl fühlen konnte, kamen schon die Menschen herbei und fragten ihn, was ist los und wie können wir dir helfen und so weiter. Kaum jemand ist vorbeigegangen. Und da fragt man sich natürlich, ist das relativ typisch? War das also dann wirklich auch so zu erwarten, so wie das Team das da gesehen hat, dass diesen Test da durchgeführt ist, hat? Hat es also wirklich den Anschein, ja, dass wir Menschen das Äußere sehen und danach beurteilen, dass wir aufgrund dieser Dinge ja entscheiden, wie wir Menschen zugetan sind, wie wir mit Menschen umgehen? Nun ist man ja vielleicht geneigt zu sagen, dass das überwiegend bei Nichtchristen vorkommt, dass sie sich eben so differenziert Menschen gegenüber verhalten. Aber bei uns Christen ist das ja ganz anders. Wir sind doch im Grunde genommen eigentlich frei vom Ansehen der Person. Liebe Geschwister, sind wir das wirklich? Sind wir das wirklich? Ich sehe gerade hier vorne so eine leere Reihe. Ja, was ist? Ich meine, das muss jetzt nicht für diese Gemeinde zutreffen, aber in anderen Gemeinden ist das durchaus schon so. Wie ist das, wenn eine besondere Veranstaltung in der Gemeinde ist? Dann ist doch in aller Regel so, dass die erste Reihe, sage ich mal, freigehalten wird für besondere Gäste. Man wird es kaum sehen, dass die erste Reihe von Mitgliedern der Gemeinde da belegt werden. Oder dass, sage ich mal, besondere Menschen in der Gemeinde eine besondere Rolle spielen. Dass zum Beispiel wohltätige Spender bevorzugt behandelt werden. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, wenn ein berühmter Filmstar oder wenn ein berühmter Fußballspieler an Jesus Christus glaubt, dann hat das in der Regel bei den Jugendlichen doch mehr Gewicht, als wenn man das von einem Normalbürger sagt. Und jetzt noch ein ganz anderes Beispiel. Nehmt mal nur das Stichwort Markensachen. Nehmt mal nur das Stichwort Markensachen. Es gibt ja nicht umsonst diese Redensart, Kleider machen Leute. Wo also die Kleiderfrage darüber entscheidet, ob ich in bin oder ob ich out bin. Die Kleiderfrage wird zur Imagefrage. Dann spielt dann plötzlich nicht mehr unbedingt die Funktionalität der Kleidung eine Rolle, sondern die Marke, ob die Marke in ist. Ob zum Beispiel da spielt es keine Rolle mehr, ob der Pulli im Winter auch warm ist, sondern ob die Marke in ist. Ist mein Pulli out, bin auch ich out, bin ich zum Außenseiter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man das vor allen Dingen auch in den Schulen antrifft, solch ein Verhalten. Nicht das Aussehen, das Stil, das Kleidung darüber entscheidet, ja, ob ein Schüler, ob eine Schülerin dazugehört oder nicht. Also sind wir wirklich so frei vom Ansehen der Person? Und ich denke, wenn wir jetzt diese wenigen Beispiele gehört haben, können wir umso mehr verstehen, dass Jakobus jetzt wirklich dieses Thema, kein Ansehen vor der Person, dass er dieses Thema anspricht. Und er bringt ja hier ebenfalls ein Beispiel, wo es auch um zwei Menschen geht, die, was ihr äußeres Erscheinungsbild betrifft, ja ähnlich aussehen wie diese beiden in unserem Eingangsbeispiel. Wo Jakobus davon redet, von diesem vornehm gekleideten Mann mit den goldenen Ringen an den Fingern, der also seinen Reichtum, seinen Luxus demonstrativ zur Schau stellt, ja, und eben von diesem Armen in zerlumpter Kleidung. Und Jakobus spricht ja hier Christen an, liebe Geschwister. Und er spricht uns heute als solche an, die an Jesus Christus glauben. Und in diesem Fall, ob nun hypothetisch oder ob er sich damals wirklich ereignet hat, in diesem Fall geht es auch um ein Bewertungsproblem. Dass ich nämlich eine Stufung, oder wie man heute so schön sagt mit einem Fremdwort, dass ich ein Ranking der Glaubensgeschwister vornehme, was ich an Äußerem, wie in unserem Eingangsbeispiel, was ich an Äußerem festmache. Nun kann man natürlich sagen, Jakobus, das ist ein bisschen überzogenes Beispiel, was du da bringst. Aber ich denke mal, überzogen deshalb von dem Jakobus gewählt, damit auch der Letzte das noch begreift, was er jetzt hier in diesem ersten Vers sagt. Ich sag's mal so in meinen Worten, wo er sagt, meine liebe Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus. Ihr glaubt doch an Jesus Christus, dem alle Macht und Herrlichkeit gegeben ist. Doch dann könnt ihr nicht Rang und Ansehen einer Person zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit diesem Menschen umgeht. Das könnt ihr nicht. Das könnt ihr nicht. Hier geht es also wirklich um diese Frage, welches Verhalten ist dem Glauben an Jesus Christus gemäß, ist dem Glauben an Jesus Christus angemessen. Und jetzt hier verdeutlicht an der Frage des Zusammenlebens in der Gemeinde, an der Frage der Parteilichkeit, an der Frage des Ansehens der Person. Was heißt jetzt Ansehen der Person? Und das griechische Wort, was dort steht, bedeutet eigentlich das Gesicht ansehen, das Gesicht ansehen. Und wir sagen ja auch manchmal im Zusammenhang mit den Begriffen Sympathie, Antipathie, das Gesicht gefällt mir nicht oder das Gesicht passt mir nicht. Da gibt es auch eine interessante Begebenheit, und zwar im US-Staat Pennsylvania gibt es heute noch die sogenannten Quäkerschulen. Das sind auch so eine Art christliche Schulen, so wie wir es ja auch hier in Deutschland kennen. Und da gibt es in einer Stadt in Pennsylvania, gibt es also hinter solch einer Quäkerschule, gibt es einen Kinderspielplatz für diese christlichen Kinder, für diese christliche Schule, für Kinder dieser christlichen Schule. Und hinter diesem Kinderspielplatz ist ein weiterer Spielplatz, und zwar ein Spielplatz für Kinder der öffentlichen Schule. Und die Kinder der öffentlichen Schule sind da überwiegend Schwarze. Aber zwischen beiden Kinderspielplätzen ist kein Zaun, sodass also die Kinder beider Schulen ja miteinander spielen und sich kennenlernen können. So, und eines Tages lädt ein Mädchen dieser christlichen Quäkerschule, lädt also ein Mädchen aus dieser öffentlichen Schule zum Wochenende zum Mittagessen ein. Und sie hatte nämlich die Erlaubnis bekommen von ihrer Mutter, solch eine Aufforderung auszusprechen. Das ist schon interessant, nicht? Diese Aussage der Mutter. Und die Mutter war also sehr neugierig und fragte ihre Tochter, oder sagte zunächst mal zu ihrer Tochter, das ist ja ganz nett, dass du da jetzt wirklich jemanden einlädst zum Mittagessen. Mich würde aber mal interessieren, wie sieht deine Freundin aus? Ist sie schwarz oder weiß? Und die Tochter war natürlich etwas bestürzt, etwas geschockt über diese Aussage. Nun, sie war gut erzogen und wollte nicht unbedingt unhöflich ihrer Mutter gegenüber auftreten und sagte dann zwar so etwas beiläufig, ich weiß es nicht, ich werde morgen nachschauen. Aber das ist dieses unterschiedliche Denken oder dieses unterschiedliche Verhalten. Nicht diese Tochter, die Augen des Mädchens, ja, die sahen eben nicht zuerst auf die Hautfarbe des Gesichtes oder ganz allgemein auf die Hautfarbe oder auf irgendwelche anderen Kriterien, Leistungsfähigkeit oder sonst was. Nicht? Und jetzt sagt uns Jakobus, wie echt ist eigentlich wirklich euer Glaube? Wie echt ist er wirklich? Ist euer Glaube überhaupt zu erkennen? Möglicherweise zu unterscheiden von unechtem Glauben? Prüft euch da wirklich mal selber, erforscht euch da wirklich einmal selbst, ob ihr im echten Glauben steht. Prüft euch mal in dem, was ihr tut, natürlich auch in dem, was ihr sagt, ob sich das verbindet. Ob das wirklich passt zu eurem Glauben an Jesus Christus. Nicht wie unparteiisch seid ihr wirklich in der Gemeinde. Und jetzt kommen wir wieder auf dieses Beispiel des Jakobus zurück. Er sagt uns weiter, ist es wirklich richtig, dass ihr demjenigen da in dieser vornehmen Kleidung, dass ihr dem so viel Aufmerksamkeit widmet, während ihr dem Armen so eine geringe Wertschätzung entgegenbringt? Ist das richtig? Warum seid ihr da so unterschiedlich? Warum messt ihr da wirklich mit zweierlei Maß? Und jeder sagt natürlich, nein, das würden wir nie tun. Unterschiede zu machen ist ja nicht immer falsch. Zum Beispiel zwischen richtiger und falscher Lehre. Oder zwischen den richtigen Aufgaben für den einen und den richtigen Aufgaben für den anderen. Aber, liebe Geschwister, hier werden Unterschiede gemacht aufgrund von Überlegungen, wo Jakobus sagt, die sind verwerflich. Und das Schlimme daran ist ja, das verunehrt Gott. Das verunehrt Gott. Das ist ja gerade das Schlimme daran. Nun könnte man natürlich einwenden, aber Jakobus, mal ganz abgesehen davon, solch ein Fall, so extrem, wie du ihn da schilderst, ja, kommt ja eigentlich gar nicht so vor. Und übrigens haben wir auch ganz, ganz andere Themen in unserer Gemeinde, viel wichtigere Themen. Was würde Jakobus uns antworten? Er würde sagen, so einfach könnt ihr euch das nicht machen. Ihr könnt dieses Thema nicht auf das Abstellgleis schieben. Das ist kein Nebenthema, über das man spricht, wenn es einem mal passt oder wenn es einem gerade mal betrifft. Deswegen sage ich euch jetzt diese Verse 5, 6 und 7. Wo nämlich das ganze Thema, sagt er, hat nämlich etwas mit der Erwählung Gottes zu tun, dass wir zu einer großen Familie gehören. Und deswegen sage ich euch jetzt diese Verse. Gott wählt sich nämlich seine Leute aus, eben auch die Armen. Jetzt die Frage, ob es meistens Arme sind, die Gott auswählt, diese Frage lassen wir jetzt mal unbeantwortet da stehen. Aber er wählt eben auch die Armen aus. Und beide, sowohl Arme wie auch Reiche, gehören zu der Familie Gottes, egal ob die in deinem sozialen Ranking als über dir oder als unter dir stehend empfunden werden. Spielt keine Rolle. Sie gehören beide zur Familie Gottes. Natürlich, das wissen wir und das muss an dieser Stelle ganz klar gesagt werden, Armut, in welcher Form sie sich jetzt auch äußert, ist natürlich kein geistlicher Vorzug, ganz klar. Das müssen wir natürlich sehen. Und wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, ist er sowieso reich. Das sagt uns ja dieses Wort auch. Er ist reich, weil er errettet ist. Er ist reich im Glauben. Er ist reich in den Segnungen Gottes. Er ist Erbe des Reiches und. Das wird ja ganz deutlich hier im Text gesagt. Aber jetzt fährt Jakobus fort und sagt, wenn ihr jetzt den Armen verachtet, tja, dann habt ihr eigentlich einen königlichen Erben verachtet. Im Gegensatz dazu, wie Gott diesen Menschen achtet. Und was noch viel schlimmer ist, ihr habt den König aller Könige, Jesus Christus, beleidigt. Das ist das Erste, was ihr dabei nicht bedenkt. Und das Zweite, was ihr nicht dabei bedenkt, ist Folgendes, dass es ja gerade die Reichen sind, die aufgrund ihrer Möglichkeiten, die sie haben, ja euch schädigen können. Und dann wird ja hier so einiges aufgeführt, die können euch vor Gericht ziehen oder die können euch auch in gewissem Maße, können sie euch unterdrücken oder euch betrügen und so weiter und so fort. Und dann wird auch noch der Name, den ihr tragt, sozusagen den Jesus-Namen, der wird dann auch noch verlästert. Und da sagt ihm Jakobus, das könnt ihr also wirklich nicht tun. Und da sagt er, dieses Thema könnt ihr einfach nicht so beiseite schieben. Denn ihr wollt doch nach dem königlichen Gesetz leben. Und damit taucht für den Jakobus jetzt eine weitere wichtige Frage auf. Liebe Geschwister, wie stehen wir überhaupt zu dem Gesetz der Freiheit, / zu dem königlichen Gesetz? Und das ist die zweite wichtige Frage, die der Jakobus uns stellt. Und dazu wollen wir jetzt mal eben die Verse 8 bis 11 lesen. Da wird es uns nämlich ganz deutlich gesagt. Da sagt er nämlich Folgendes, so ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr wohl. So ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist ganz schuldig. Denn der da gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. So du nun die Ehe nicht brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass wir über das Gesetz der Freiheit sicherlich schon mal gesprochen haben. Und zwar, ich denke jetzt nur an das Römerseminar. Ist zwar schon eine etwas längere Zeit her, vielleicht ist es ganz gut, wenn man es nochmal in wenigen Sätzen wiederholt. Ich meine, Paulus sagt das ja auch, das schadet gar nichts, wenn wir das mal ab und zu wiederholen, wenn ihr das mal wieder hört. Und so will ich das auch mal ganz kurz machen, also über das Gesetz der Freiheit zunächst mal. Kann ja zunächst mal so ein bisschen irritieren, wenn man das gehört, Gesetz der Freiheit. Zunächst manchmal hat man ja den Eindruck, das sind eigentlich zwei sich widersprechende Begriffe. Gesetz ist nicht genau Freiheit und Freiheit ist nicht genau Gesetz. Und Jakobus sagt uns jetzt doch, es gibt das Gesetz der Freiheit. Nun ist ja für uns alle sicherlich grundsätzlich klar, dass das Gesetz, so wie wir es kennen, das Gesetz Mose, diese Tora, dass das Gesetz gilt und dass das Gesetz heilig ist, dass es gut ist und dass es gerecht ist. Und dass dieses Gesetz uns gegeben ist, zuerst den Juden, danach den Griechen, beziehungsweise eben den Heiden, damit jeder erkennt, dass niemand in der Lage ist, dieses Gesetz zu halten. So, jetzt ist Jesus Christus gekommen und hat das Gesetz erfüllt. Und jeder Mensch, der jetzt seinen Stand in Jesus Christus hat, der an Jesus Christus glaubt, der erfährt jetzt, dass für ihn das Gesetz erfüllt ist, nämlich in Jesus Christus. Wozu derjenige nicht in der Lage war, nämlich um eine Gerechtigkeit zu erlangen, die vor Gott gilt, das ist ihm jetzt durch Jesus Christus vermittelt und geschenkt. So, jetzt bin ich frei von dem Gesetz Mose. Jetzt bin ich als Gerechtfertigter, als Freier, als ein Kind Gottes. Jetzt bin ich zwar wieder unter einem Gesetz, aber jetzt unter dem Gesetz der Freiheit. Das heißt, ich stehe jetzt ganz neu unter den Ordnungen Gottes. Jetzt will ich die Ordnungen Gottes. Ich will sie nicht mehr, um damit in den Himmel zu kommen. Den habe ich ja schon, wenn ich zum Glauben an den Herrn Jesus Christus komme. Ich will die Ordnung Gottes auch nicht, um damit meine Sünden wegzubekommen. Wird mir nie gelingen. Ich will sie auch nicht, um moralisch irgendwie gut dazustehen, wird mir auch nicht gelingen. Aber ich weiß jetzt, dass ich durch den in mir wohnenden Heiligen Geist autorisiert, also bevollmächtigt bin, in den mir von Gott gegebenen Ordnungen leben zu dürfen, leben zu wollen und leben zu können. Das ist das Gesetz der Freiheit. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz einen Rückblick machen in das erste Kapitel des Jakobusbriefs, und zwar in diesen Vers 25. Was wird da gesagt? Da steht also Folgendes: Wer das Gesetz der Freiheit, ja, Jakobus 1, Vers 25, wer das Gesetz der Freiheit, wer es wahrnimmt, wer es hört, wer es liest und wer danach fragt, was Gott denkt, was Gott will und was ihm gefällt. Und dann das Entsprechende ablegt, zum Beispiel den Zorn. Und das Entsprechende anzieht, zum Beispiel die Sanftmut. Ja, was wird von dem gesagt? Von dem wird gesagt, der ist glücklich zu preisen. Der ist glücklich zu preisen und der steht bei alledem, was er macht, unter den Segnungen Gottes. Wenn du das so willst, dann mach es so. Wenn du allerdings meinst, es auf einem besseren Wege hinzubekommen, gut, dann bleib beim alten Muster, beim alten Schema, aber dein Glaube wird aller Wahrscheinlichkeit sehr verkrampft werden. Das wird also jetzt so gesagt über das Gesetz der Freiheit. So, jetzt kommt noch ein neuer Begriff hinzu, das königliche Gesetz. Und meines Erachtens taucht dieser Begriff nur hier auf, in dem Vers 8, königliches Gesetz. Nun könnte man ja sagen, rein sprachlich, deswegen königliches Gesetz, ja, weil es eben halt das Gesetz des Königs aller Könige ist, das Gesetz Gottes ist. Königlich sicherlich auch deshalb, weil es eben von seinen Kindern auch praktiziert wird. Aber königlich sicherlich auch deshalb genannt, weil es offensichtlich im Gesetz der Freiheit etwas gibt, was sehr, sehr wichtig ist, was königlich ist, und was weniger wichtig ist. Interessant ist, dass das Jesus Christus auch so gesehen hat. Da kommt nämlich eines Tages ein Schriftgelehrter zu ihm und fragt ihn, was ist das höchste Gebot? Wir würden jetzt sagen, was ist das königliche Gebot? Und Jesus Christus sagt, alle Gebote sind gleich. Nein, das hat er ihm nicht gesagt. Sondern er hat genau das gesagt, was Jakobus nämlich hier in Vers 8 aufnimmt. Jesus Christus hat das ein bisschen anders gesagt. Er hat also gesagt, kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und das erste Gebot war ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und so weiter. Und das andere ist ihm gleich, das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So hat es Jesus Christus also gesagt. Und liebe Geschwister, fragen wir uns da mal ganz ehrlich, verletzen wir nicht hin und wieder dieses Liebesgebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Dass wir da wirklich Menschen manchmal nach ihrer Lebensgeschichte, manchmal nach ihren Vorkommnissen, also das, was in ihrem Leben bereits geschehen ist, beurteilen. Wir werden das nicht unbedingt aussprechen, aber wir haben es vielleicht in unserem Hinterkopf. Aber das prägt in gewisser Weise dann auch unser Verhalten. Nehmen Sie mal nur das Beispiel Zachäus. Nicht, da sitzt dieser, ja, man muss ja schon sagen, dieser Gauner, dieser Betrüger, der sitzt da auf dem Baum und will von Weitem da einen Blick erhaschen auf Jesus Christus. Und Jesus Christus sieht ihn, er kennt ihn, er nennt ihn beim Namen. Nicht, er weiß ganz genau, was er für ein Betrüger ist, dass er immer wieder die Menschen abzockt, damit er ein besseres Leben, ein schöneres Leben führen kann. Und es hält Jesus Christus aber nicht davon ab, zu ihm zu sagen, Zachäus, komm mal vom Baum herunter, ich muss heute in dein Haus einkehren, ich muss heute bei dir mal Gast sein. Heute ist deinem Haus, wie wir es ja wissen, deinem Haus Heil widerfahren. Da kommt eben nicht der Satz, ja, mein lieber Zachäus, ich würde ja gerne bei dir einkehren, aber du musst erst mal sehen, dass du dein Leben so ein bisschen in Ordnung bringst. Und manchmal haben wir ja solche Gedanken im Hinterkopf. Wir müssen das nicht unbedingt aussprechen. So, und was jetzt Jakobus in den Versen 9, 10 und 11 sagt, ja, wenn wir auch da ehrlich zu uns selbst sind, da wehren wir uns manchmal etwas dagegen. Da sagt er nämlich, wenn ihr die soziale Stellung eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie er mit diesem Menschen umgeht, ja, was ist dann? Dann begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Und ihr wisst doch alle, wenn ihr das ganze Gesetz haltet und werdet an einem Gebot schuldig, dann habt ihr das ganze Gesetz mit all den Einzelgeboten verletzt. Greift ihr das Ganze zum Teil an, tja, dann werdet ihr an dem Ganzen schuldig. Brichst du da ein Stück aus der Scheibe heraus, ist nichts mehr dicht, kommt Zug und Kälte rein. So sagt es Jesus, so sagt es uns hier Jakobus. Ja, und da wehren wir uns manchmal so ein bisschen gegen. Das finden wir nicht unbedingt so gut. Und sagen, jetzt bin ich doch schon so ein richtig netter Christ. Und jetzt bin ich doch schon so richtig in der Gemeinde tätig. Und jetzt bin ich doch auch moralisch so einigermaßen in Ordnung. Und jetzt habe ich nur dieses eine Problem da mit dem sozialen Ranking. Und in den anderen Dingen, Jakobus, da bin ich doch schon so weit und so gut. Und jetzt kommst du an und sagst, sorry, du bist raus. Jakobus, du kannst doch nicht alles in einen Topf werfen, nur weil ich in dieser einen Sache nicht spure. Sorry, das war's, sagt uns Jakobus ganz unmissverständlich. Und ich denke, wir kennen das auch so ein bisschen aus den eigenen Erfahrungen mit unseren eigenen Kindern. Da kommst du eines Tages in das Kinderzimmer, was vor einigen Tagen doch so eine gewisse Grundstruktur hatte, und Chaos überfällt dich. Und jetzt gehst du, pädagogisch sinnvoll, gehst auf deine Nachwuchsgeneration zu, mit der Aufforderung, doch mal wieder Ordnung im Kinderzimmer zu schaffen. Und die Truppe sagt zu dir, Mutti, Vati, das haben wir doch letzte Woche schon gemacht. Und heute haben wir doch schon das und das und das und das erledigt. Und die Mutter oder der Vater ganz konsequent, nein, heute ist das Aufräumen dran, das wird nicht aufgeschoben. Ja, da können die Kinder immer noch so oft darauf hinweisen, was sie alles schon heute gemacht haben. Jetzt ist das Aufräumen dran. Ja, und was lesen wir jetzt? Was lesen wir jetzt in dem Vers 11? Was lesen wir jetzt in dem Vers 11? Da werden also nochmals von dem Jakobus werden da nochmal zwei Gesetzesbrüche sozusagen angeführt, nicht die für sich allein betrachtet, ja noch schlimmer sind als Parteilichkeit, als Ansehen der Person, weil sie eben wesentlich mehr Schaden zufügen können. Ja, und da sagt im Grunde genommen Jakobus oder auch Jesus Christus, du kannst noch so oft auf die Einhaltung des Gebotes, du sollst die Ehe nicht brechen, hinweisen. Wenn du einen Mord begangen hast, ja, dann hast du am ganzen Gesetz mit all den Geboten hast du verstoßen. Da kannst du noch so oft wirklich eben darauf hinweisen. Nicht? Und wir merken, was Jakobus ja hier macht. Nicht, dass letztendlich auch diese beiden Gesetzesbrüche, Mord und Ehebruch, nicht, dass sie im Grunde genommen gegen das gleiche Prinzip verstoßen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das müssen wir hier ganz klar sehen, liebe Geschwister. Gott will keinen selektiven Gehorsam. Dass man sich also heraussucht, was akzeptabel ist oder was nicht akzeptabel ist, sondern Gott will unseren ganzen Gehorsam. Das steckt hier also mit drin. Und jetzt kannst du natürlich manche Beispiele in Bezug hier auf das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, anführen, nicht nur eben hier Parteilichkeit, Ansehen der Person. Ich will nur mal ein, zwei Beispiele nennen. Es gibt Christen, die überhaupt keine Probleme haben, gegen andere Christen vor Gericht zu gehen. Keine Probleme. Oder nehmt nur mal das Thema der Vergebung. Wir, die wir an Jesus Christus glauben und Tag für Tag aus der Vergebung Jesus Christus leben. Wir haben vielleicht manchmal Schwierigkeiten, dass wir einem Menschen an einem ganz bestimmten Punkt nicht vergeben können. Nicht vergeben können. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du möchtest auch, dass dir jeden Tag der Herr deine Sünden dir vergibt. Möchtest du. Und da ist die Frage, wie stehen wir wirklich? Wie stehen wir wirklich zu diesem Gesetz der Freiheit? Wie stehen wir zu dem königlichen Gesetz? Sehen wir das auch so, wie Gott, wie Jesus Christus es sieht, der uns also jetzt seine Gedanken über Jakobus mitgeteilt hat? Oder praktizieren wir da einen falschen Umgang mit diesem königlichen Gesetz? Und Jakobus weiß, wie schnell das passieren kann. Und deswegen liegt ihm jetzt noch eine letzte wichtige Frage auf dem Herzen. Und das sind dann die Verse 12 und 13. Warum es wirklich so wichtig, so notwendig ist, dass wir uns wirklich dem Gesetz der Freiheit, dem königlichen Gesetz, angemessen gemäß verhalten. Warum es wirklich so, so wichtig ist. Und lesen wir dazu jetzt noch die Verse 12 und 13. Da heißt es also redet und also tut, als die da sollen durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Es wird aber ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Und die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Das ist die letzte Frage, die wirklich Jakobus an uns stellt. Warum ist es so wichtig, dass wir uns angemessen diesem Gesetz der Freiheit, diesem königlichen Gesetz verhalten? Und zwar einmal, weil es, und wenn ich jetzt es sage, meine ich jetzt immer das Gesetz, um nicht diese beiden Begriffe immer wiederholen zu müssen, weil es Freiheit ist, weil es Freiheit gibt, dieses Gesetz. Und wir wissen, dass uns Jesus Christus einmal grundsätzlich frei gemacht hat von unserer Schuld, frei gemacht hat von der Sklave an Sünde, Tod und Teufel. Hat er einmal grundsätzlich gemacht. Und das wissen wir auch, dass wirklich nur die Weisungen Gottes uns davor schützen, in unserem weiteren Leben den Weg der Sünde zu gehen. Nur die Weisungen Gottes schützen uns wirklich vor dem Weg der Sünde. Und somit führt eben Gottes Weisung nicht in die Enge, sondern führt in die Weite, führt in die Freiheit. Das ist der erste Grund, warum es so wichtig ist, dass wir uns diesem Gesetz entsprechend verhalten. Das zweite, ja, das ist auch interessant, weil es der Maßstab ist, nachdem Gott also wirklich seine Kinder richtet. Und hier spricht Jakobus das Gericht an. Wobei es nicht um Rettung oder Verlorenheit geht. Er spricht ja hier zu Christen. Aber es geht um die Gewichtung und die Bewertung unseres irdischen Lebens, wenn wir einmal vor dem Herrn stehen. Das, was wir so als Preisgericht kennen. Ja, und da spielt nicht gewährte Barmherzigkeit eine ganz wichtige Rolle. Und das Wort sagt es uns hier klipp und klar, wir werden es zu spüren bekommen, wenn wir anderen Menschen, gut zuerst unseren Glaubensgeschwistern, aber ich halte was so allgemein, wenn wir anderen Menschen keine Barmherzigkeit erweisen. Wie Gott das macht, wie das aussieht, weiß ich nicht. Ob er gewisse Belohnungen zurückhält, wie auch immer. Nur hier steht es ganz eindeutig, wir werden es zu spüren bekommen, wenn wir vor dem Preisgericht stehen, wenn wir während unseres irdischen Lebens Menschen also Barmherzigkeit nicht erwiesen haben. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es so ungemein wichtig, dass wir wirklich Buße tun, dass wir wirklich Buße tun über jede Unbarmherzigkeit, die sich in unserem Denken und in unserem Tun eingenistet hat. Denn es ist wichtig, dass wir das Tag für Tag tun. Und das Letzte, warum es so wichtig ist, sich diesem Gesetz wirklich entsprechend zu verhalten, weil es Barmherzigkeit predigt. So sagt es ja hier das Wort. Dass die wir also anderen, zunächst mal unseren Glaubensgeschwistern, also gewähren sollen. Und Barmherzigkeit gewähren heißt also nichts anderes, dass ich mich der Not, dass ich mich der Bedürftigkeit meines Gegenübers mit Mitleid, mit Mitgefühl und mit Hilfe zuwende. Und hier sieht man das ja auch wieder, diese Einheit von Wort und Tat. Es nützt nichts, dass Sie jemandem, sage ich mal, durch entsprechende Worte da das Mitteil und das Mitgefühl aussprechen, wenn keine Hilfe kommt. Soweit es natürlich in deiner Macht steht, soweit du natürlich dazu fähig bist. Aber ganz, das ist sowieso ja hier ein ganz wichtiger Aspekt bei Jakobus. Wort und Tat bilden eine Einheit. Eine nicht aufzulösende Einheit. Und das kommt hier also ganz stark zum Tragen, wenn es gerade um die Barmherzigkeit geht. Und so, liebe Geschwister, so triumphiert Barmherzigkeit über das Gericht. Und die Quelle der Barmherzigkeit, wissen wir alle, ist das Kreuz auf Golgatha. Nicht die Quelle der Barmherzigkeit ist eben der Opfertod Jesu Christi. So, und wer von dieser Barmherzigkeit Jesu Christi erfasst wird, wer Tag für Tag von dieser Barmherzigkeit lebt, und so ist es doch, der wird sozusagen in den Triumphzug der Barmherzigkeit hineingezogen. Und liebe Geschwister, wer kann da noch anderen Barmherzigkeit verweigern? Und so, liebe Geschwister, lasst uns wirklich, so wie es im Philipperbrief sinngemäß steht, lasst uns wirklich würdig wandeln in diesem Gesetz der Freiheit. Lasst uns wirklich würdig wandeln in diesem königlichen Gesetz. Ja, und lasst uns wirklich einmütig kämpfen für einen echten Glauben. Für einen Glauben, der Wort und Tat nicht auseinanderreißt. Das ist auch hier, was diesen Glaubenstest hier anbetrifft, ist auch hier letztendlich das große Ziel, was der Jakobus hierbei verfolgt. Amen.